Hallo liebe Studis, das ist keine gewöhnliche Podcast-Folge. Das hier ist die Podcast-Folge des Grauens. Es hat übrigens wirklich Spaß gemacht, die Musik dafür rauszusuchen. Es gibt erstaunlich viel, erstaunlich gute freie Musik im Netz, teilweise so Soundtrack-artig. Und wenn man da anfängt, nach Gruselmusik zu suchen oder Soundtrack für Horrorfilme, da findet man wirklich tolle Sachen. Okay, das ist jetzt nicht das Thema, aber ich möchte Werbung machen für diese tollen Seiten mit freier Musik. Die Podcast-Folge des Grauens hat den Sinn, Ihnen dabei zu helfen, gewisse Fehler zu vermeiden. Wenn Sie jetzt hier zuhören und dabei Fehler entdecken, die Sie selbst in der Klausur gemacht haben, dann bitte, bitte nicht sauer oder beleidigt oder traurig sein, denn ich habe Fehler aufgegriffen, die von mehreren Leuten gemacht wurden. Das heißt, dass Sie nicht allein sind, wenn Sie sich hier wiedererkennen. Und mein Ziel ist auch nicht, sich über sie lustig zu machen oder zu schimpfen oder dass sie sich schlecht fühlen, sondern es geht darum, sie darauf hinzuweisen, dass das Fehler sind, die schlimmer sind als gewisse andere Fehler, die wir gesehen haben. Und ich möchte Sie dazu einladen, nochmal drüber nachzudenken, warum Sie diese Fehler gemacht haben. Gibt es vielleicht irgendwo noch einen Denkfehler oder etwas Grundsätzliches, was Sie noch nicht so gut verstanden haben oder was Sie unter Stress jedenfalls noch nicht gut abrufen können? Darum geht's. Ich möchte Sie dafür sensibilisieren, dass das Fehler sind von einer Qualität, sage ich mal, die in diesem Stadium des Mathestudiums problematisch sind. Dass man am Anfang des Studiums noch Logikfehler macht oder wirklich irgendwelche Dinge komplett durcheinander wirft oder gar nicht richtig zugehört hat, wenn ein Begriff erklärt wird, das kann passieren und dann lernt man ja mit der Zeit, wie man mit solchen Fehlern umgeht. Aber ich finde, dass irgendwann mit gewissen Fehlern Schluss sein sollte. Dazu gehören zum Beispiel richtig schlimme Logikfehler. Ich spreche das jetzt an. Wie gesagt, wenn Sie sich wiedererkennen, sind Sie nicht allein. Dann haben noch mehr Leute solche Fehler gemacht. Und ich möchte Sie einfach nur zum Nachdenken bringen und ich möchte, dass Sie überlegen, was davon trifft auf mich zu, welche Fehler habe ich hier oder an anderen Stellen schon gemacht und was kann ich tun, damit mir das in Zukunft nicht nochmal passiert. Das betrifft die Leute, die durch die Klausur durchgefallen sind und die jetzt nochmal wiederholen müssen oder die gar nicht erst angetreten sind. Die können nämlich versuchen, diese Fehler zu vermeiden. Und selbst dann, wenn sie bestanden haben und sich ja trotzdem wiedererkennen mit manchen Fehlern, die ihnen passiert sind, dann ist es immer noch eine gute Idee, nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, was kann ich tun, damit mir das in Zukunft nicht nochmal passiert. Das ist der Sinn dieser Podcast-Folge. Die Podcast-Folge des Grauens. Und ich habe die so genannt, weil es mich wirklich manchmal graust bei einigen der Sachen, die ich lese. Und ja, klar kann ich verstehen, dass unter Stress und da in dieser Prüfungssituation einem Sachen passieren, die sonst vielleicht nicht passieren würden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Sie werden noch häufiger in Prüfungssituationen sein. Und ich rede jetzt ganz speziell mit denen, die später Lehrer oder Lehrerin werden wollen. Diese Kategorie von Fehlern sollte Ihnen zum Beispiel auf keinen Fall passieren in einer Prüfung, wenn es darum geht, im Referendariat Leute davon zu überzeugen, dass sie ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin sind. Nein, nein und einfach nein. Bis dahin sollten Sie all diese Dinge super verstanden haben. Diese Fehler dürfen Ihnen dann nicht mehr passieren. Nicht vor der Klasse und schon gar nicht in einer Prüfungssituation. Für alle anderen gilt es auch, dass Ihnen diese Fehler nicht passieren sollten. Aber wie gesagt, ich möchte einfach an Sie appellieren, darüber nachzudenken. Es werden noch häufiger Situationen kommen, wo Sie unter großem Druck sind und unter viel Stress. Und ich finde, dass gewisse Fehler dann trotzdem nicht passieren sollten. Okay, erstmal konkrete Fehler. Primzahlpotenz. Damit gab es anscheinend so ein paar Probleme. Manche schienen nicht zu wissen, was das ist. Eine Primzahlpotenz ist eine Zahl der Form p hoch n, wobei p eine Primzahl ist und n eine natürliche Zahl oder 0. 4 ist zum Beispiel eine Primzahlpotenz, denn ich kann 4 schreiben als 2 hoch 2. 2 ist in diesem Fall die Primzahl p und die 2, die oben steht, ist der Exponent n, unsere natürliche Zahl n. 6 ist keine Primzahlpotenz, denn 6 kann ich schreiben als 2 mal 3 zum Beispiel, aber ich kann 6 nicht schreiben als Primzahl hoch irgendwas. Funktioniert nicht, kriege ich nicht hin. 1 ist eine Primzahlpotenz, denn ich kann 1 schreiben als irgendeine Primzahl hoch 0. Ich hoffe, dass der Begriff damit dann jetzt geklärt ist. Primzahlen sind Primzahlpotenzen. Das haben auch einige Leute falsch gemacht. Und mir war nicht ganz klar, warum. Mir war nicht klar, warum, wenn der Begriff in der Vorlesung vorkommt und Sie sich nicht sicher sind, was das ist, Sie nicht nachfragen. Jetzt in der Klausur war es zu spät nachzufragen und da haben dann einige Leute Fehler gemacht. Ein weiterer komischer Fehler, den ich nicht so richtig verstanden habe, war, dass manchmal verwechselt wurde, faktoriell oder faktorisiert oder faktorisierbar oder zusammengesetzt. Ich habe keine Ahnung, wo genau die Verwechslung war. Aber Zahlen sind nicht faktoriell. Ich wüsste nicht, was das bedeuten soll. Wenn Sie meinen, die Zahl ist zusammengesetzt, okay, das ist was anderes. Mehrere Leute dachten, dass die 1 in einem Matrixring die Matrix ist, in der überall 1 steht. Das ist eher nicht so. Die Einheitsmatrix ist die 1 in den meisten Matrixringen, die mir jetzt so einfallen. Es gibt Ausnahmen, aber in den Ringen, in denen ich das gesehen habe, da war das immer falsch und da wäre immer die Einheitsmatrix das richtige 1-Element gewesen. Z ist immer noch kein Körper, habe ich in der Vorlesung mehrmals gesagt, dass das ein beliebter Fehler ist. Zx ist kein Körper und auch kein Hauptidealring, das haben wir so oft besprochen. Wenn nach einem Polynom aus Zx gefragt wird, mit gewissen Eigenschaften, dann ist es nicht clever zu sagen, ah, hier ist ein Polynom, das hat diese Eigenschaften, denn das liegt ja nicht mal in Zx. Naja, es war nach einem Polynom aus Zx gefragt, dann geben Sie mir bitte auch eins in Zx. Manche Leute haben noch nicht verstanden, was der Unterschied ist zwischen Teilern, gemeinsamen Teilern und größten gemeinsamen Teilern. Gemeinsame Teiler und größte gemeinsame Teiler sind nicht dasselbe. Jeder größte gemeinsame Teiler von mehreren Zahlen ist ein gemeinsamer Teiler und ist ein Teiler von all diesen Zahlen, aber umgekehrt halt nicht. Wenn Sie zum Beispiel 12 und 8 betrachten, dann ist 2 ein gemeinsamer Teiler, aber kein größter. Denn 4 ist ein Teiler, der nicht 2 teilt, der trotzdem ein gemeinsamer Teiler von 12 und 8 ist. Bitte gucken Sie sich da die Definition nochmal an. Da haben mehrere Leute ziemlich krasse Fehler gemacht und ich finde, dass das nicht passieren sollte. Genauso haben Sie vielleicht wegen Notation aus anderen Vorlesungen oder Büchern, haben Sie manchmal das Wort GGT oder die Definition komisch benutzt. Da waren GGTs auf einmal Mengen von Zahlen. Das kommt nicht von mir. Keine Ahnung, woher das kommt. Trotz mehrfacher Warnungen von meiner Seite, auch im Workshop, haben wir quatschige Legendre-Symbole gesehen. Unten stand was Negatives oder unten stand keine Primzahl oder so. Ja, da habe ich mich nicht so drüber gefreut. Bitte immer bei solchen Abkürzungen, bei Symbolen, bei Notationen darauf achten, ist das, was da steht, wohl definiert? Ergibt das Sinn, was ich da hinschreibe? Dann, naja gut, das ist auch so ein Standardfehler. Es gibt immer wieder Probleme zu unterscheiden zwischen der Anzahl der Sylow-Untergruppen und der Größe dieser Gruppen, also der Ordnung. Zum Beispiel kann es sein, dass man nur eine 2-Sylow-Untergruppe hat, aber die hat dann deswegen nicht Ordnung 1, sondern die könnte immer noch Ordnung 2 oder 4 oder sonst was haben. Erstaunlich oft habe ich eine falsche Anwendung von Lemma 10.3 gesehen, beziehungsweise eine falsche Verallgemeinerung davon. Das war auch interessant, da ging es um das Produkt von 2 Untergruppen und wie man dann die Ordnung berechnet. Ich verstehe, warum Sie das gemacht haben. Es gab ja im Workshop ein Beispiel, was so ähnlich war wie eine Klausuraufgabe, aber Sie haben die Voraussetzung nicht überprüft. Sie haben nicht nachgeprüft, ob das Produkt der 3 Gruppen, die Sie da hingeschrieben haben, überhaupt die Gruppe U war. Das war in dem Fall nicht so. Man hätte das anders aufteilen müssen. 2 der Erzeuger zusammen ergeben die eine Untergruppe, der 3. Erzeuger ergibt die andere und dann hätte man korrekt das Lemma 10.3 anwenden können und das habe ich mir auch überlegt, dass das eine Möglichkeit wäre, auf die Gruppenordnung zu kommen. Wenn Ihnen nicht klar ist, was ich da jetzt gerade erzählt habe, dann fragen Sie bitte einfach nochmal nach. Ich fände das wichtig, dass Sie an der Stelle verstehen, was für einen Denkfehler Sie gemacht haben. Außerdem haben viele von Ihnen dann das Lemma versucht zu benutzen in einer Version, die aussieht wie eine Verallgemeinerung für 3 Untergruppen, aber das war falsch. Sie müssten dann nochmal genauer darüber nachdenken, wie eine Verallgemeinerung für 3 Untergruppen aussieht. So, und jetzt kommen die Logikfehler und damit schließt dann auch die Podcast-Folge des Grauens. Es ist immer wieder passiert, dass Leute Gleichungen in eine Kongruenz umgeformt haben, ohne den Kontext zu erklären. Eine Gleichung ist im Allgemeinen nicht äquivalent zu einer Kongruenz, auch wenn man das irgendwie umformen kann. Dazu muss man dann irgendwas sagen. Also zum Beispiel, es gibt x und y, die die Gleichung erfüllen, ist gleichwertig zu der Aussage, es gibt eine ganze Zahl x, die folgende Kongruenz erfüllt oder so ähnlich. Das kann man machen. Aber einfach kommentarlos sowas hinzuschreiben und dann umzuformen, das funktioniert nicht. Dann haben wir noch als Denkfehler gesehen, nur weil eine Untergruppe abelsch ist, liegt sie nicht automatisch im Zentrum der Gruppe. Dass die Untergruppe Abelsch ist, ist eine Eigenschaft der Untergruppe. Das heißt, innerhalb dieser Untergruppe ist alles miteinander vertauschbar. Das sagt aber nichts darüber aus, wie sich die Elemente der Untergruppe verhalten beim Verknüpfen mit Elementen außerhalb. Da kann es immer noch sein, dass man die Reihenfolge beachten muss. Diesen Denkfehler haben wir häufiger gesehen. Wenn Sie eine Äquivalenz beweisen wollen, eine Äquivalenz von zwei Aussagen, so wie das zum Beispiel bei den Polynomen vom Grad 2 oder 3 war, mit den Nullstellen und der Irreduzibilität, oh, bei der Aufgabe habe ich ein paar wirklich schreckliche Sachen gelesen. Bitte machen Sie sich beim Beweis einer Äquivalenz immer klar, was die beiden Richtungen sind und schreiben Sie sich bitte hin, welche Richtung Sie gerade beweisen. Denn da sind so viele Fehler passiert. Leute haben mit irgendwas angefangen und haben mitten im Beweis vergessen, was sie eigentlich zeigen wollen, sodass am Ende dann das rausgekommen ist, was sie als Voraussetzung hingeschrieben haben. Das darf nicht passieren. Das sind wirklich Logikfehler der schlimmsten Sorte. Deutlich hinschreiben, was ist die Voraussetzung, was will ich zeigen. Wenn Sie einen Widerspruchsbeweis versuchen, nach dem Motto angenommen, das sei so, dann schreiben Sie das deutlich hin und halten Sie sich immer wieder vor Augen, wo will ich hin, wozu soll am Ende ein Widerspruch entstehen. Viele haben Fehler dabei gemacht, umzusetzen, wenn da steht nicht. Zum Beispiel, irgendwas hat keine Nullstellen oder irgendwas ist nicht eine Nullstelle oder etwas ist nicht irreduzibel. Bitte machen Sie sich nochmal klar, was es heißt, dass eine mathematische Eigenschaft nicht erfüllt ist. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten, wie etwas nicht erfüllt sein kann und Sie haben das dann nicht immer richtig umgesetzt. Ja, und dann zum Schluss, das habe ich erstaunlich oft gelesen und habe nicht so richtig verstanden, woher dieser Fehler kommt. Da wäre ich interessiert. Falls Sie den gemacht haben und mir das erklären können, dann wäre ich wirklich dankbar. Jetzt trinke ich kurz einen Schluck Tee. Mehrere Leute haben in der Polynomaufgabe mit einer angeblichen Negation von Satz 5.1b argumentiert. In Satz 5.1b steht sowas wie, wenn ein Polynom aus kx, k ist ein Körper, mindestens Grad 2 hat und wenn das Polynom eine Nullstelle im Körper k hat, dann ist es nicht irreduzibel in kx. Soweit, so gut, das haben wir bewiesen und das wurde auf ganz komische Arten benutzt. Zunächst mal wurde behauptet, dass die Negation davon stimmt. Naja, ich weiß nicht, was Sie mit Negation meinen, aber anscheinend nicht das gleiche wie ich. Denn wenn ich einen Satz bewiesen habe, dann ist der Satz wahr und dann ist die Negation des Satzes falsch. Die Negation eines Satzes zu benutzen, den wir in der Vorlesung bewiesen haben, ist also erstmal eine blöde Idee. Jedenfalls, wenn Sie mit Negation das meinen, was ich denke. Vielleicht meinen Sie aber auch was anderes, vielleicht meinen Sie ja Umkehrung. Okay, dann habe ich versucht, das so zu lesen, als ob Sie Umkehrung meinen. Aber Umkehrung würde ja bedeuten, dass bei einer Implikation auch die andere Richtung stimmt. Aber die stimmt ja gar nicht immer und wir haben sie zumindest in der Vorlesung nicht bewiesen. Dann können Sie die nicht einfach benutzen. Da wurden also mehrere Fehler auf einmal gemacht, das habe ich öfter gelesen und das war schade, da ist deswegen dann unter anderem bei vielen ein Teil dieser Aufgabe richtig schlecht gelaufen. Da kann ich jetzt nur noch mal wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Bitte machen Sie sich in solchen Situationen klar, was will ich zeigen? Was kann ich anwenden? Sind die Voraussetzungen erfüllt? Wenn nicht, kann ich die vielleicht zeigen. Vielleicht steht es noch nicht da, aber ich kann das irgendwie machen. Wenn die nicht erfüllt sind, kann ich das nicht anwenden. Ich kann auch nicht einfach die andere Richtung benutzen, wenn die nicht bewiesen wurde. Bitte seien Sie da an der Stelle vorsichtiger. Sie sind jetzt keine blutigen Anfänger und Anfängerinnen mehr, sondern Sie sind alle mindestens im dritten Semester. Und ich finde, dass Sie da dann diese Art des mathematischen Nachdenkens schon besser drauf haben müssten. Wie gesagt, Sie waren im Stress, es war eine Klausur, es war eine Prüfungssituation, da kann ich verstehen, dass auch mal Dinge durcheinander laufen. Aber bitte denken Sie dann jetzt im Nachhinein nochmal drüber nach, was ist da passiert, wo war mein Denkfehler und wie kann ich verhindern, dass mir der in Zukunft noch häufiger passiert. Das war die Podcast-Folge des Grauens und ich habe das deshalb gemacht, weil ich mir davon erhoffe, dass Sie was daraus lernen und dass Sie in Zukunft solche Fehler vermeiden oder dass Sie jedenfalls weniger solche Fehler machen. Darüber würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, dann auch wieder mit normaler Podcast-Musik und nicht mit Gruselmusik.